Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistik-Dienstleister-Seite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade es entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute dreht sich bei uns alles um die Themen Verpackungen und Verpackungsmüll in der Industrie und der Logistik. Denn gesetzliche Vorgaben, wie beispielsweise die EU-Verpackungsverordnung, geben der Industrie teilweise sehr ambitionierte Vorgaben, um die Umweltauswirkungen von Verpackungen drastisch zu reduzieren. Deshalb haben wir uns das mal am Beispiel der Automobilindustrie angeschaut, wie sich die Branche jetzt auf die kommenden Verordnungen vorbereitet. Dazu habe ich mir Katalin Elizondo-Oliaki von Bosch und Sascha Gröbel vom VDA, die sich beide sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, in den BVL-Podcast eingeladen. Los geht's! Hallo Kati, hallo Sascha, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo.
Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe ein spannendes Thema mit euch beiden vor heute, was noch meiner Meinung nach so ein bisschen unterm Radar fliegt und das wir wirklich noch nicht richtig thematisiert haben im Podcast, auf das ich aber aufmerksam geworden bin auf dem Forum Automobillogistik. Kathi, da hast du eine interessante Präsentation gehalten, da war ich zufällig im Publikum und bin so ein bisschen heiß geworden fürs Thema, fand ich super interessant und hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, das muss mal irgendwie einen größeren Hörerkreis irgendwie ein bisschen präsent gemacht werden, denn da kommt einiges auf uns zu, das betrifft die Industrie, das betrifft die Logistik aber auch und du bist da die Expertin, hast damit sehr, sehr viel Erfahrung und Sascha, du auch, du betreust das Ganze von Seiten des VDAs ein bisschen mit, das heißt, ihr seid die idealen Kandidaten, das heutige Thema mit mir zu besprechen. Es soll gehen um Verpackungsmüll und es soll gehen um Industrieverpackung. Gleich legen wir los, Kathi, und die meisten Zuhörenden werden sich gleich die Frage stellen, was ist da denn für ein Akzent unterwegs? So ging es mir nämlich damals auch, als ich die zum ersten Mal auf der Bühne gesehen und gehört habe. Ich dachte, oh, das ist ja ein spannender Akzent, den du da hast. Und ich konnte es überhaupt gar nicht zuordnen. Deinen Namen angeschaut und auch keinen Clou gehabt, woher du kommst und woher dein Akzent kommt. Gib mal ganz kurz vorweg einmal kurz deinen Mini-Background, damit Leute verstehen, warum du so einen sympathischen Akzent hast.
Okay. Ich komme ursprünglich aus Ungarn und erst als Erwachsener wegen Bosch kam ich nach Deutschland und hatte die Möglichkeit, sowohl bei Bosch als auch bei VDA an diesen strategischen, interessanten Themen zu arbeiten. Außerdem, mein Name besteht aus zwei Teilen, Katalin Elizondo-Oliaki. Da ich mit einem Mexikaner verheiratet bin, die Teil Elizondo kommt aus Mexiko.
Ja, okay, das erklärt einiges. Jetzt sind wir schlauer. Vielen Dank für die kurze Erklärung. Sascha, bei dir ist es relativ einfach. Sascha Gröbel, ich glaube, da bestehen keine Zweifel.
Ja. Ur-Berliner in Berlin geboren.
Ur-Berliner, genau.
Genau.
Sehr schön.
Und, über 20 Jahre mittlerweile für die Automobilindustrie tätig und hier natürlich auch im Bereich Verpackung. Logistik beschäftigt mich mein ganzes Leben und durch die Tätigkeit beim VDA natürlich seit vielen Jahren im Bereich Verpackungsstandardisierung tätig.
Ja, vielleicht kann einer von euch mal so erstmal so eine kleine Einleitung geben, was für Veränderungen gerade kommen, auf die wir uns vorbereiten müssen. Das war ja so ein bisschen auch der Ausschlaggeber für diese Präsentation damals vor diesem Fachpublikum, die ich gesehen habe. Vielleicht kann man einer anfangen, so ein bisschen das Ganze einzuordnen, warum das Thema gerade jetzt 2024 nochmal so richtig präsent wird für Industrie, gerade Automobilindustrie, aber auch Logistik beispielsweise und was damit zusammenhängt.
Das mache ich gerne. Die große Frage ist, auf welche Themen sollten die Verpackungsbereiche in der Automobilindustrie denn arbeiten, um diese neue legale Anforderungen erfüllen zu können und trotzdem wettbewerbsfähig zu bleiben und sogar nachhaltiger zu werden. Nämlich alles, was transportiert werden muss, muss auch verpackt werden. Und wo Produkte verpackt werden, wird auch Müll erzeugt. Und davon produzieren wir eine ganze Menge, nämlich 84 Millionen Tonnen Verpackungsmüll in Europa. Das bedeutet circa 170 Kilo pro Person pro Jahr. Und das ist eine ganze Menge. Und das Problem ist auch...
Und Kathi, kurze Frage dazu. Du redest jetzt von allgemeinem Müll, den wir pro Person erzeugen. Wir reden hier noch nicht über Industriemüll und alles, was an Verpackungsmüll in der Industrie anfällt, sondern erstmal global.
Richtig.
Gesamtverursachung von Müll sozusagen. Okay, verstanden.
Hm? Richtig. Dann könnte man da auch die Frage stellen, sind Industrieverpackungen überhaupt ein großes Problem? Ist das ein Thema?
Ja.
Da es gibt sicherlich Industrien, die hier stärker im Fokus sind, wie Lebensmittel- und Getränkebereiche. Aber die Industrieverpackung hat häufig den Vorteil, dass die Sammlung, die Sortierung und das Recycling einfacher und effizienter ist. Warum das so ist? Da größere Mengen an einem Ort anfallen. Deshalb kann hier mit überschaubarem Aufwand viel erreicht werden.
Und Sascha, vielleicht kannst du noch ein bisschen ergänzen, was aus der rechtlichen Sicht, was jetzt gerade noch an Verpackungsverordnungen EU-weit beispielsweise dazukommt, was das Ganze nochmal zusätzlich dramatisch oder interessant macht.
Ja, du hast ja gefragt, wie sich das Thema so einordnet. Und wir merken ja schon seit vielen Jahren, der European Green Deal, ja, also die Gesamteinordnung, die Erreichung der Klimaziele, betrifft natürlich alle Branchen und jeden. Und an der Stelle hat man jetzt auch mal das Thema Verpackung aufgegriffen. Ja, und das trifft natürlich alle Branchen. Wir müssen sagen, wir als Automobilindustrie sind da schon sehr gut unterwegs seit vielen, vielen Jahren. Ich kann vielleicht auch, wenn es interessiert, mal kurz berichten, was wir da seit den 80er Jahren schon tun. Aber wir sind gut unterwegs. Aber die Bilder, die man so im Kopf hat, ist natürlich, die sind die Verpackungsberge, den Müll, den Kathi gerade auch zahlenmäßig mal dargestellt hat. Ne? Und da hat jetzt entsprechend mal eine Verordnung zugeschlagen und sagt, wir müssen da mal ran. Wir müssen einfach die Dinge besser machen und ordnen. Und das sind die regulatorischen Vorgaben, die darauf abzielen, auch mit Quoten konkrete Ziele zu setzen, dass jeder und jede Branche auch irgendwo weiß, in welche Richtung man marschieren soll. Das sind natürlich wirklich herausfordernde Themen, die jetzt auch, wie gesagt, gerade im Entstehungsprozess sind. Die PPWR ist ja quasi als Dokument vorhanden, aber die vielen Rechtsakte, die jetzt daraus noch folgen, das ist ja gerade noch im Entstehungsprozess. Da sind wir auch im wirklich guten Dialog mit den Beteiligten und versuchen da unser Bestes. Absolut.
Ja, da würde mich interessieren, wären diese Ziele, die da festgelegt werden, was Prozente und Anteile und sowas angeht, wird das pro Industrie festgelegt oder wird da sozusagen die gesamte Industrie über einen Kamm geschert, was ja sozusagen nochmal ein Problem für sich darstellen würde?
Sag ich mal so, es gibt ein Ziel. Bis 2030 sollte weniger Verpackungs entstehen. Und zwar ganz genau mindestens 13% weniger als in 2021. Und wie diese Ziele erreicht werden soll, das ist in diesem PPWR, in dieser Regularia beschrieben. Da wird vier große Themen aufgelistet. Einer über Verpackungsdesign, der zweite ist über Labeling und Marking, die Sortierung unterstützen sollte. Das dritte Thema ist Dokumentation und Reporting. Und das vierte Thema ist wirklich die Müllreduzierungsziele und die Methode, wie die Müll reduziert werden sollte.
Und vielleicht nochmal für mein Verständnis, vielleicht Sascha auch für dich die Frage, ist das ein Ziel, was für die gesamte Industrie gilt oder für bestimmte Industriezweige oder auch runtergebrochen für jede einzelne Firma? Wie werden diese Ziele da gesteckt?
Ja, die Ziele, nehmen wir mal ganz einfach Plastik. Ne? Wie viel Anteil darf Kunststoff zukünftig in Verpackungen existieren? Ne? Das ist ja ein Ziel, eine Zielvorgabe, die man natürlich dann industrieübergreifend sieht. Jede Industrie, die Kunststoffverpackung einsetzt, muss sich dann entsprechend an die Quoten halten. Und das wird natürlich letztendlich runtergebrochen bis auf das einzelne Unternehmen, die Anwender von Verpackungen sind, die Verpackungen nutzen und entsprechend dann diese Zielvorgaben als Inverkehrbringer dann auch entsprechend einhalten müssen. So dass man im Prinzip alle Bereiche trifft. Jeder ist dafür zuständig, bis hin im privaten Bereich, ja, wo natürlich dann auch im Supermarkt sich Dinge ändern werden, wie Dinge eingekauft, verpackt werden. Es betrifft also nicht nur Industrien, sondern wirklich auch Privatbereiche und ja.
Und da habt ihr wahrscheinlich relativ schnell erkannt, dass ihr da sozusagen unternehmensübergreifend auch ein bisschen tätig werden müsst, weil solche Problematiken kann kein Unternehmen für sich alleine lösen. Selbst wenn es versuchen würde, wäre das sehr super ineffizient, weil du immer, wenn es um Verpackung geht, wenn es um Zulieferer geht und so weiter und so fort und Logistikprozesse, da musst du einfach deine Partner mit an Bord haben. Sascha, vielleicht Frage an dich, wie früh habt ihr das erkannt und wie funktioniert da diese Zusammenarbeit? Was habt ihr da für Gremien, für Mechanismen entwickelt, dass man unternehmensübergreifend auch da an diesem Thema arbeiten kann?
Also, dass so eine Gesetzgebung kommt, das ist schon lange bekannt. Dafür haben wir auch ein ganz gutes Screening auch im Verband. Wir haben ja Kollegen in Brüssel sitzen, die uns da nicht zeitnah auch informieren und uns relevante Informationen auch zutragen. Und so, dann liegt so ein Brocken auf dem Tisch. Ja, was heißt das jetzt für uns als Branche erstmal? Ja, aber in dem Thema, bei dem Thema haben wir doch relativ schnell erkannt, da ist es schwierig, als Automobilindustrie alleine zu agieren, weil wir ja gar nicht die Adressaten unbedingt waren. Klar, wir haben auch viel Verpackung, aber wir sind schon gut unterwegs, wie ich schon angemerkt habe. Und an der Stelle versucht man natürlich im Verband erstmal zu identifizieren, welche Bereiche haben dazu eine Relevanz, ja? Welche Gremien haben da irgendwelche Schnittstellen? Dann bringt man das übereinander, versucht die Gremien miteinander zu vernetzen, auch zu schauen, kriegen wir irgendwie eine gemeinsame Position hin, auch zu den Anforderungen, die da kommen. Ist das alles sinnvoll? Muss man vielleicht auch nochmal reflektieren, zurückspielen, dass der ein oder andere Punkt vielleicht übers hinausgeschossen ist? Das ist ja ein ganz normaler Entstehungsprozess. Und das ist geschehen, und zwar würde ich mal sagen, die letzten anderthalb Jahre. Und dann kam aber auch irgendwann ein Punkt, dass wir auch geschaut haben, mit wem kann man sich sonst noch vernetzen? Dann geht es im Prinzip verbandsübergreifend. Also dann sucht man sich andere Verbände, ne? Den BDI, den Bundesverband der Industrie, der da entsprechend natürlich auch aktiv ist. Oder diverse andere interessierte Kreise, weil das Thema muss man gesamtheitlich denken. Und zwar vom, ich sag mal, Inverkehrbringer zum Hersteller, zum Recycler. Die komplette Kette muss mit im Blick genommen werden. Und was wir natürlich auch ganz gut spielen können, zumindest für die Automobilindustrie, wir haben natürlich auch sehr gute Kontakte innerhalb von Europa zu anderen europäischen Verbänden. Ja, zum Beispiel Odette als hervorgehoben. Odette hat hier auch diverse Workshops mit organisiert, wo wir dann die europäischen Verpackungsexperten zu dem Thema zusammengebracht haben und entsprechend genau die Punkte diskutiert haben. Im Ergebnis entsteht dann ein Fragenkatalog, ein detailliertes Papier, wo die Punkte, die unklar sind, die man Konsens bringen muss, dann diskutiert werden. Und so ist der Prozess entstanden. Also wir sind lange dran, das ist sehr aufwendig, aber in dem Fall wirklich sehr breit abgedeckt.
Ja, und wo ist momentan der Prozess? Du sagst, es ist ein langjähriger Prozess, ein langwieriger Prozess vor allem. Wo sind wir momentan und was kommt jetzt als nächstes? September 2024, wo stehen wir gerade?
Genau, jetzt hatten wir erstmal die Europawahlen. Jetzt kommt da auch ein bisschen Planungssicherheit, wie der weitere Prozess aussieht. Und dann wird es im Herbst weitergehen. Entsprechend die finale Verabschiedung letztendlich steht dann bevor. Und dann geht es an die konkrete Ausgestaltung. Ja, so eine Verordnung sind ja doch erstmal allgemein und nennen auch, ich sag mal, langfristige Zeiträume der Umsetzung, 25, 28, 30, ja, mit unterschiedlichen Kennzahlen, Quotenvorgaben. Und diese Ausgestaltung ist ja der Prozess, der uns jetzt bevorsteht, das dann entsprechend gemeinsam auch zu tun. Das heißt, das ist ein Thema, was uns jetzt fortlaufend die nächsten Jahre mit begleiten wird. Und wir als Verband stehen unseren Mitgliedsunternehmen da zur Seite und unterstützen den Prozess, um entsprechend hier auch wirklich einen Mehrwert zu bieten und am Ende was Gutes entstehen zu lassen. Ja, was Gutes, was aber auch nicht übers Ziel hinausgeschossen ist, weil das ist immer so der Spagat. Ne? Eigentlich alle Dinge, die gut gemeint sind, sind am Ende auch gut.
Naja, macht schon Sinn. Kathi?
In der Rolle von der Arbeitskreis Verpackungsstandardisierung und als Teilnehmer von Odette habe ich die Hauptthemen zusammengeschrieben. Was sind denn die 2, 3 wirklich wichtige Themen, woran wir alle arbeiten sollten, um diese Ziele zu erreichen? Und das sind Digitalisierung und das ist Standardisierung. Und da man richtig gut digitalisieren und standardisieren kann, wenn man mit anderen Akteuren in der ganzen Supply Chain zusammenarbeitet, deswegen halte ich als drittes wichtiges Thema Kollaboration. Ganz, ganz wichtig.
Ja, dann lass uns doch mal diese Themen noch mal ein bisschen genauer anschauen. Digitalisierung, sagst du als an allererster Stelle. Ist vielleicht nicht offensichtlich, warum Digitalisierung hier so eine Schlüsselrolle spielt. Was muss beim Thema Digitalisierung passieren, damit man solche stringenten Anforderungen, die da jetzt kommen, überhaupt durchsetzen muss? Wahrscheinlich sind wir noch in einer sehr, sehr analogen Welt unterwegs, aber beschreib mal vielleicht anhand von so ein paar Beispielen, woran klar wird, dass ohne Digitalisierung auch hier wirklich kein weiter Weg zu gehen ist.
Wie in der neuen BVR-Report steht, Digitalisierung ist eine zentrale Grundlage für Nachhaltigkeit und Resilienz. was das genau bedeutet, welche Verpackungsdaten brauchen wir denn überhaupt? Das sind Daten über Verpackungsmaterialien und über Verpackungskonzepte. Ganz konkret, Verpackungskonzept, es besteht der Verpackungskonzept aus einer Palette, dann 6 Palettenbox und dann ein Deckel drauf. Und dann muss ich wissen, ob es ein Einweg- oder ein Mehrwegkonzept ist. Dann brauchen wir Daten über die einzelnen Verpackungen. Beispiel Palette. Ist es eine Holzpalette, eine Metallpalette, eine Plastikpalette? Wenn es eine Palette ist aus Kunststoff, dann sollte ich wissen, ob diese Palette auch rezyklierbar ist und vielleicht auch ein Rezyklatanteil hat bereits. Mhm. Und wenn ja, wie viel ist dieser Rezyklatanteil? Dann brauchen wir natürlich Daten wie Gewicht, Farbe und so weiter. Und dann, wenn alle diese Daten zur Verfügung stehen, kann eine Optimierung gestartet werden. Und wenn ich Verpackungen optimiere, dann gleichzeitig spare ich Kosten und werde ich auch nachhaltiger. Natürlich brauchen wir auch eine technische Lösung für den Datenaustausch, da diese Daten haben manchmal nur die Hersteller. Und wir müssen aber auch das reporten als Enduser oder diejenigen, die wir wirklich an die Endkunde das Produkt verkaufen. Das heißt, diesen Tools sollten die Datenaustausch sicherstellen und auch sehr gut vernetzt werden mit anderen logistischen Bereichen, wie zum Beispiel Transport, da der Transport auch braucht, die Länge, Breite, Höhe, dass er deren Transportauslastung optimieren kann. Und das Thema Reporting, all das müssen wir ja auf verschiedenen Ebenen reporten, an verschiedenen Stellen. Und erstmal dachten wir, das ist nur in Europa so, aber es kommt quasi jede Woche eine neue Regularie oder eine neue gesetzliche Anforderung außerhalb Europa, wo sie auch entweder bei Zoll oder irgendwo anders verschiedene Verpackungsdaten brauchen.
Okay, dann hat man dann den Vorteil, dass die Daten, die hier erhoben werden, also gerade die ganzen Dimensionen, die du gerade genannt hast, die können dann nicht nur hier in Europa benutzt werden, sondern auch für andere Zwecke sozusagen. Das heißt, wenn man einmal diese Daten erhoben hat, kann man sie auch noch für ganz andere Zwecke einsetzen. Aber Sascha, das wirft ja eigentlich eine Menge an Fragen auf. Erstmal, wie diese gesamten Daten erhoben werden sollen, auch gerade was für Systeme existieren sollen, um diese Daten auszutauschen, ob da jedes Unternehmen sozusagen seine eigene Suppe kocht oder ob es da so eine Art Portal gibt oder zumindest eine Plattform, die diesen Austausch ermöglicht. Was ist denn angedacht, wie das Ganze funktionieren soll?
Ja, Boris, da sprichst du einen Punkt an. Also das ist mit den Daten ist nicht ganz so einfach. Bleiben wir mal beim Bereich Verpackung, ja, was Kati gerade auch angesprochen hat. Ne? Also wir arbeiten gerade im VDA daran, eine Guideline für Ökobilanzen zu erstellen. Ne? Das ist ja erstmal der erste Punkt, wo ich so ganz standardisiert auf unterster Ebene mal überhaupt wissen muss, was will ich denn für Daten erfassen, ja, mit welchem Ziel, in welchem Kontext. Und da gibt es tolle internationale Standards, ISO-Normen, die sind aber immer sehr allgemein. Also fängt man an im Prinzip, und das ist das, was wir auf Verbandsebene machen, erstmal zu clustern, worum geht es konkret. Also das ist dann eine VDA-Empfehlung, eine Guideline, die wird gerade erarbeitet, die ist im Prinzip jetzt in der Fertigstellung, wird im Herbst noch veröffentlicht. Und das ist dann die Basis, um letztendlich irgendwann IT-Vendoren zu motivieren, diesen Standard einzusetzen, zu verwenden, um daraus dann Tools zu basteln, wo sich Unternehmen andocken können und entsprechend dann auch ihre Daten einspielen und also dieser Datenaustausch überhaupt ermöglicht wird. So, und dann ist natürlich eine gute Frage. Das ist ein großer Kampf. Ja. Jeder möchte natürlich diese Plattform sein und haben, wo alle möglichen Unternehmen ihre Daten ein- und ausspielen. Aber das ist auch gerade so ein Riesenentstehungsprozess. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Plattformen, auch zu unterschiedlichen Themen. Im Verpackungsbereich gibt es ein paar große IT-Vendoren, die das schon tun. Und wir versuchen als VDA zumindest, als Automobilindustrie, hier entsprechend mal eine gewisse Vorarbeit zu leisten im Sinne der Standardisierung, damit, wenn wir Ökobilanzen erstellen, das zumindest mal vergleichbar ist. Das ist ein ganz wichtiges Wort, ne? Vergleichbar ist und sichergestellt ist, dass die Daten, die dann auch generiert werden, wirklich nochmal vergleichbar sind und jeder letztendlich das Gleiche tut. Weil gerade beim entsprechenden Reporting ist natürlich schon immer ein gewisser Reiz da, sich besser darzustellen. Jeder guckt, wo kann er vielleicht noch eine Schippe drauflegen, besser sein. Aber hier, wenn ich einen Standard habe, spielen alle mit den gleichen Karten. Und das ist im Prinzip der Riesenmehrwert. Ne? Und wenn wir diese Stufe erreicht haben, dann muss der Markt letztendlich entscheiden, welche IT-Systeme, welche Plattformen dann die Daten nutzen und letztendlich daraus einen Mehrwert generieren, und du hast vollkommen recht, dann lassen sich wahrscheinlich noch Geschäftsmodelle entwickeln, von denen wir heute noch nichts wissen. Aber das ist auf jeden Fall mal eine Riesenbasis, diese Daten zu generieren. Die Vorarbeit muss geleistet werden, und das tun wir mit Hochdruck. Wie gesagt, im Herbst wird die VDA-Empfehlung 4550 veröffentlicht. Das ist im Prinzip die Guideline für diese Ökobilanzberechnung für Transportverpackung. Das vielleicht schon mal als kleiner Teaser.
Ja, aber wenn ich mir alles das anhöre, was ihr gerade beschreibt, dann klingt das wie ein enorm großer administrativer Aufwand, das Ganze zu bewerkstelligen, die Daten bereitzustellen, die IT-Infrastruktur zu haben, vielleicht einen Arbeitsaufwand, viele Leute, die damit beschäftigt sind. Es wird sehr viel Geld kosten, wenn ich alternative, recycelbare Verpackungen beispielsweise wähle, sind die meistens teurer, nicht immer, aber meistens teurer. Überall, wo ich hinschaue, klingt das nach viel mehr Kosten und wenig Potenzial, Kosten irgendwo einzusparen. Sehe ich das falsch, oder gibt es auch Möglichkeiten, wo man die beiden Dinge übereinbringen kann, wo man sagen kann, pass mal auf, wir verringern hier den Verpackungsmüll, wir erfüllen diese Vorgaben, aber gleichzeitig gelingt es uns, effizienter, besser zu werden und auch Kosten zu senken. Weil Automobilindustrie hat ein starkes Interesse daran, die Kostenstruktur zu verändern, Kosten runterzubringen. Jetzt kommt sowas noch dazu sozusagen. Wie lässt sich das in Einklang bringen? Das verstehe ich noch nicht ganz.
Aus meiner Sicht, das beste Verpackungskonzept ist, dass sowohl kosteneffektiv ist, das heißt Kosten spart, und auch nachhaltig ist. Das geht zum Beispiel über Verpackungsdichte. Das heißt, je mehr Teile reinpasst in eine Verpackung, desto mehr kann ich auf einmal transportieren, und dadurch reduziere ich ja zum Beispiel Transportkosten, und aber spare ich auch CO2 oder bin ich auch nachhaltiger. Und öfter kosten diese Verpackungsmaterialien nicht mehr. Die sind nur vielleicht andere Materialien, die wir heute verwenden. Und genau das ist der Grund, warum wir an dem zweiten Thema Standardisierung arbeiten. Weil wir gesagt haben, Stand heute, jeder verwendet der Verpackungsmaterial, der von x Jahren früher einfach mal als Bestes gefunden hat oder gedacht hat, das nutzen wir jetzt. Ja. Und jetzt sind wir zum Punkt gekommen, wenn wir einigen könnten oder reduzieren könnten diese Komplexität und einigen könnten an gewisse Verpackungsmaterialien, die wir tatsächlich dann verwenden, dadurch können wir auch optimieren den Rezyklierungsprozess am Ende der Lifecycle. Und dadurch erhöhen wir nicht Kosten, sondern sind wir entweder kostenneutral oder sogar wir können Kosten sparen damit.
Okay, mega spannend. Also dieses Vorurteil, dass alles, was wir gerade erst gehört haben, dass es sehr, sehr viel bürokratischer Aufwand ist und irgendwie Riesenkosten überall verursacht, stimmt nicht in jedem Fall. Es gibt ganz, ganz viele Stellschrauben, die man im gleichen Schritt, während man diese Anforderungen dort erfüllt, stellen kann, wo man gleichzeitig Kosten sparen kann. Und vor allem auch, wenn man nicht nur auf die Kosten des Verpackungsmaterials schaut, sondern eine globalere Sicht auf die Dinge hat. Wenn man auf Transportkosten schaut, wenn man auf Recycling schaut, wenn man auf CO2-Bilanz und so weiter schaut, also einen holistischeren Blick auf das Ganze.
Ganz genau, diese End-to-End-Zusammenarbeit, also im Kreisläufern zu denken, Cradle to Cradle auf Englisch, brauchen wir dann jeder Teilnehmer in der Supply Chain, dass wir das richtig gut definieren können. Das heißt, wir definieren diese Guideline mit Verpackungshersteller, mit Materialhersteller, mit Entsorger, mit Recycler zusammen. Auch unsere OEM-Kunden sind in diesem Kreis dabei und arbeiten sehr aktiv mit, um diese Guideline, um diese Standards zu definieren. Und nur wenn wir das alle zusammen definieren, wird dann auch effektiv sein und auch kosteneffektiv sein.
Ja, du hast vollkommen recht. Das sind schon Riesenaufwendungen für die Industrie, ne? Also auch gerade so eine PPWR dann umzusetzen. Und das ist eine Herausforderung, ohne Frage. Blick zurück in die 80er Jahre zu unserem lieben VDA-Kart. Ich hatte ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Ich kann auch mal ein bisschen in die Vergangenheit schwenken. Das war damals auch eine Entscheidung. 1986, als man den Druck hatte, dass jeder OEM-Zulieferer unterschiedliche Behälter im Umlauf hatte, und da hat man auch erkannt, Mensch, wenn wir den gleichen Behälter nutzen, dann können wir eine Menge Geld sparen, ne? Und Logistikkosten reduzieren. Und das war auch erstmal sicherlich ein Aufwand, ein Anfangsinvest, ne, das zu tun. Ja? Aber es ist gelungen, und letztendlich mittlerweile sind 150, 200 Millionen Behälter von in diesem Typen im Umlauf. Wir haben 7 unterschiedliche Größenvarianten, und was jetzt geschieht, ist im Prinzip eine Fortschreibung. Also wir hatten es geschafft, den Kleinladungsträger, der einen Großteil der Teile für die Automobilindustrie letztendlich transportiert, zu standardisieren. Aber gucken wir uns das Thema mal an. Folien, also Stretching, Umreifungsbänder, Blister. Da gibt es ja so viele, oder Sonderladungsträger. Da gibt es, denke ich mal, noch ganz viele Potenziale, die man heben kann, wo man am Ende, wenn man es dann als Standard, deswegen Standardisierung nochmal hochgehalten, wenn man es als Standard hinbekommt, dann auch sicherlich mittelfristig dann Kostenvorteil hat. Das ist so, ja, definitiv.
Aber wie schwierig ist denn diese Standardisierung tatsächlich? Also gib mir mal so einen Einblick. Wenn ich jetzt beim Daimler unterwegs bin oder beim BMW oder beim Bosch oder beim VW und schaue mir da beispielsweise die verwendete Verpackung an, ist die einigermaßen vergleichbar oder ist es so verschieden in den einzelnen Häusern, dass es ein riesen weiter Weg ist, um da irgendwie einen gemeinsamen Standard zu finden?
Ja, wenn man so durch die Werkshallen geht, den KLT, den ich gerade angesprochen habe, den findet man überall. Das ist schon mal sehr prägend. Ne? Aber wenn man ein Stück weiter guckt, ne, vielen Sonderladungsträgern, das ist natürlich sehr produktspezifisch, ja. Da gibt es ein großes Feld. Aber wenn man da beispielsweise sich auf bestimmte Materialien, Mixturen einigen würde, was dann wieder die Kreislaufwirtschaft in Summe einfacher macht, ne? Das sind ja auch Standards, die helfen, die Prozesse zu verbessern und letztendlich Kosten zu sparen.
Ich muss sagen, ich denke, jeder war genauso skeptisch wie du.
Das ist meine Aufgabe, ich muss den Skeptiker spielen hier unter uns.
Ob das überhaupt möglich ist, Standards zu definieren, ob das Wollen überhaupt da ist, diese Standards zu definieren. Und da muss ich sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Also wir haben angefangen in kleineren Kreisen mit verschiedenen Firmen diese Standards zu definieren. Und die erste Frage war, wer sollte denn in diesem kleineren Kreisen überhaupt teilnehmen? Von welchen Unternehmen? Und vielleicht ist der Person gar nicht der Teilnehmer, der heute bei dem VDA normale Sitzungen teilnimmt. Vielleicht ist es jemand anders. Und ich muss sagen, es funktioniert wunderbar. Jede sind total motiviert. Die Fachleute nehmen teil und auch sagen deren Beitrag oder liefern deren Beitrag. Und natürlich, jeder macht sich Gedanken, wie wir das ab morgen umsetzen werden. Das sage ich aber immer dazu. Die erste Aufgabe ist, dass wir definieren, wie es ideal wäre, wie es sein sollte. Und dann gibt es sogar bei dem PPWR, also laut Regularia, bis 2030 Zeit, das auch umzusetzen. Und wir sollten erstmal diesen Zielzustand gemeinsam definieren. Und wenn das fertig ist, dann können wir darüber Gedanken machen, wie können wir es am besten umsetzen. Aber erstmal, das Wollen ist absolut da, die Interesse ist da. Ich fühle mich wirklich in der glücklichen Situation, dieses Thema zu leiten, weil jeder so motiviert ist und weil das so spannend ist. Und es gibt von so vielen Stellen so interessante Beiträge. Und eigentlich, jeder möchte eine Lösung haben.
Ja, vielleicht noch ein ergänzender Punkt, was wir natürlich auch immer im Hinterkopf haben, sind die Produktlebenszyklen. Wenn man sich Verpackungskonzepte überlegt, dann sind die in der Regel für einen Durchlauf einer Fahrzeuggeneration so vorgesehen. Ja, also auch von den Investitionskosten. Und dann ist es manchmal nicht ganz einfach, innerhalb eines Durchlaufs da entsprechend umzuswischen und ein Verpackungskonzept zu ändern. Das ist so ein bisschen in so einer Situation, wo wir von 5 bis 7 Jahren sprechen, Produktlebenszyklus und dann Anforderungen, die dann innerhalb von 2, 3 Jahren erfüllt werden müssen, so ein bisschen gegensätzlich so von der Stellung. Aber wie gesagt, wenn man bei Materialien anfängt, dann gibt es auch Themen, die kann man einfließend anfangen und anpassen. Da geht schon was.
Außerdem muss ich auch sagen, wir werden nicht für jeder Use Case, für jeder Verwendungsfall eine optimale Lösung als Standard vorschreiben können. Das wird natürlich nicht funktionieren. Es wird immer Ausnahmefälle geben. Es wird immer Sondersituationen geben, die wir nicht optimal mit der Standard erfüllen können. Wir haben aber gesagt, wir versuchen alles, was möglich ist. Überall, wo es sinnvoll ist, zu standardisieren, da werden wir den Standard definieren. Und dann suchen wir die auch umzusetzen.
Ein weiterer Punkt, der auf deiner Liste von Erfolgsfaktoren, du hattest gesagt Digitalisierung, du hast gesagt Standardisierung und Kollaboration. Das sind so die drei Erfolgsfaktoren, die drei großen Bereiche. Ein Bereich, den ich noch nicht drauf gesehen habe, ist der Bereich Innovation. Spielt der eigentlich auch eine große Rolle? Also muss es beispielsweise nochmal große Durchbrüche geben bei Materialien beispielsweise, auch vielleicht in der IT-Infrastruktur, also neue Innovation, wie man so eine Verpackungsverordnung besser umsetzen kann und wie man Verpackungsmüll und Industriemüll reduzieren kann. Sicherlich auch kein unwichtiges Thema Innovation, was danach so kommen könnte. Oder vielleicht schon Innovationen, die existieren, aber noch nicht wirklich den Anklang gefunden haben, noch nicht wirklich den Weg in die Industrie gefunden haben.
Sagen wir mal so, mir hat noch keiner die Verpackungsmaterial gezeigt, der alles kann und am besten ist und rettet unsere Welt für immer, für alle Verwendungsfälle.
Ja, aber die Messlatte ist ja auch ein bisschen hoch, ne? Aber die kann man ja ein bisschen weiter runterholen und sagen, aber es gibt noch Raum für Innovationen, die noch wirklich einen Unterschied machen können,
das
oder?
Das gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch viele Bereiche und viele Unternehmen, die darüber Gedanken machen, welche sind die Materialien. Ich muss aber sagen, der erste Schritt bei Verpackung ist eigentlich, den Transparenz zu schaffen durch Digitalisierung, dann Standardisierung zu schaffen, weil es gibt eigentlich da ein großes Potenzial zur Optimierung. Und das geht nur, wenn wir das gemeinsam in dem End-to-End-Gedanken durchführen. Und das sind für mich erstmal die Hauptpunkte. Innovation ist wichtig und wird wichtig sein. Aber da unsere Industrie so komplex ist, es wird wahrscheinlich nicht eine innovative Lösung geben, sondern mehrere. Und dann sollten wir sie reinnehmen in unsere Standards, reinnehmen in unsere Digitalisierungsprozesse, also digitalisieren wir dann auch diese Innovationen und dadurch werden wir erst nachhaltiger.
Ja, also Innovation bin ich fest von überzeugt, genau in solchen Situationen, wo man als Industrie zu einer spezifischen Themenstellung zusammensitzt, diskutiert, Workshops organisiert, kommt man ja genau auf diese Detailebene, wo man dann auch mal auf Polypropylen-Ebene diskutiert und sich genau die Molekülstrukturen anschaut. Und genau dann entstehen auch Ideen. Ja? Und auch die Vergangenheit gezeigt, wir haben uns vor etlichen Jahren mal mit neuen Materialien zur Substitution von Polypropylen beschäftigt, also wie man den VDA-Kleinladungsträger mit anderen Materialien gestalten kann, zum Beispiel mit einer Ergänzung von Holzfasern oder Zellulosefasern. Wir sind da auch zu guten Ergebnissen gekommen. Unterm Strich, wie wir vorhin auch schon angedeutet haben, muss man es immer gesamtheitlich betrachten. Ja? Also das Gesamtpaket muss letztendlich funktionieren. Funktioniert das Material im Werkzeug? Ja? Wie sehen die Taktzeiten aus? Wie lässt sich hinterher vor allem wieder recyceln? Also die komplette Kette. Da habe ich nämlich ein Problem mit Faserstoffen aus dem Polypropylen, das wieder rückgängig zu machen. Aber genau die Diskussion, die wir aktuell führen, zeigt ja, und da bin ich zuversichtlich, dass die Innovation kommt. Ne? Weil da stecken immer Chancen drin, die man dann auch nutzt. Und das geht bis dahin, dass man auch vielleicht neue Geometrien von Behältern entwickelt, die noch platzsparender sind, noch stabiler sind. Ja, da sind also viele Facetten, Möglichkeiten oder wie du es angesprochen hast, IT-Systeme, Datenstandards, die vielleicht noch einfacher werden, kollaborativer werden. Also da bin ich zuversichtlich, dass wir da noch ein ganzes Stück weit weiterkommen. Ja? Aber wichtig ist, dass man die Gemeinschaft hat, die Kollaboration und damit letztendlich alle an Bord hat. Weil das ist wichtig, wenn jeder in seinem eigenen Stiebschlein sitzt und tüftelt, dann hat er vielleicht eine gute Lösung, die fliegt nachher aber nicht. Ja, wir müssen an einen Strang ziehen, das ist eine ganz wichtige Botschaft.
Bereits Henry Ford hat gesagt, das Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt und Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Und für dieses Thema passt es ganz perfekt.
Ich weiß nicht, wie oft Henry Ford schon zitiert wurde.
Genau, nämlich genau mit dieser Kollaboration kann Digitalisierung schneller umgesetzt werden, was Transparenz schafft. Genau mit dieser Kollaboration kann nur diese Standardisierung durchgeführt werden, was reduziert dann die Komplexität und dadurch werden wir alle dann wettbewerbsfähiger und nachhaltiger.
Ja, jetzt haben wir natürlich viel gesprochen über Standardisierung innerhalb der Automobilbranche, aber wir haben ja vorhin auch gesagt, dass diese gesamte Verordnung alle Branchen betrifft. Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es nicht Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Standards zu setzen über die Industrien hinweg? Wenn ich mal an Logistikdienstleister beispielsweise denke, die verschiedene Industrien typischerweise bedienen. Die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass ich nicht für die Automobilindustrie einen anderen Standard habe, wie Fast Moving Consumer Goods und so weiter und so fort. Auch da wahrscheinlich Möglichkeiten, nochmal besser das Ganze abzustimmen, zu koordinieren. Gibt es da auch schon erste Überlegungen, wie das funktionieren könnte? Und damit verbunden, die Rolle der Logistikdienstleister allgemein, inwiefern die schon mit bei euch am Tisch sitzen? Vielleicht zwei Fragen, aber können wir getrennt angehen.
Doch, das gibt es. Wir sind in Kontakt mit dem Deutschen Verpackungsinstitut und mit denen versuchen wir auch zusammen an die Konzepte zu arbeiten. Außerdem, wir arbeiten auch mit einem Institut zusammen aus den USA, der heißt Suppliers Partnership for the Environment. Das heißt, sogar außerhalb Europa besteht die Interesse, an diesen Standards zu arbeiten. Und das finde ich wirklich richtig spannend.
Okay. Und nochmal ein Thema Logistikdienstleister. Welche Rolle spielen die auch gerade bei der Standardisierung? Haben die nochmal ganz andere Anforderungen? Wie weit sind die auch mit am Tisch bei euren Diskussionen, wenn es darum geht, Standards zu setzen? Digitalisierung spielt auch da eine Rolle, ne? Also wenn zum Beispiel Datenströme stattfinden müssen zwischen OEMs und Lieferanten und den Logistikdienstleistern, die auch eine Rolle spielen. Wie funktioniert das Ganze?
Logistikdienstleister haben eine ganz zentrale Bedeutung, weil sie genau die Schnittstelle zwischen den Parteien bilden. Deswegen werden die auch entsprechend bei Workshops, wo es Sinn macht, mit eingebunden, definitiv. Und gerade jetzt mal zwei Organisationen genannt, mit denen wir zusammenarbeiten, auf nationaler Ebene, ist der Bundesverband der Industrie natürlich da genau das Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Industrien, wo man dann entsprechend auch gemeinsam Papiere entwickeln kann.
Ja, wenn wir jetzt nochmal gemeinsam so einen Blick nach vorne werfen, was soll denn idealerweise, wenn ihr einen Zauberstab hättet, was sollte jetzt in den kommenden erstmal Monaten und dann für die nächsten kommenden 2 Jahren passieren, damit alle Beteiligten glücklich sind? Der Gesetzgeber, die Industrie, die Unternehmen, Verbraucher am Ende, was muss passieren und auch welche Hindernisse müssen noch überwunden werden, damit das Ganze hier am Ende unterm Strich als Erfolg rauskommt?
Der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist wirklich eine Klarheit, was genau jetzt dann auch kommen wird. Das ist unwahrscheinlich wichtig, um auch Rechtssicherheit zu bekommen. Wo kann ich mich bewegen und so weiter. Also das ist, wie gesagt, noch sehr unklar. Wir haben einen riesen Fragenkatalog, den wir auch nochmal an die EU zurückspiegeln werden, wo nicht ganz klar ist, wie ist das jetzt gemeint. Weil das ist ja für ein Unternehmen, die Investitionen tätigen müssen, schon ein Unterschied, ob ich 35-40% bis wann an Quoten zu erfüllen habe. Und das muss möglichst schnell geklärt werden, damit einfach die Industrie weiß, in welche Richtung sie definitiv marschieren kann. Ja. Und Kathi, du hast bestimmt auch noch Punkte.
Diese Klarheit ist natürlich sehr wichtig. Je klarer sind die Anforderungen, die gesetzlichen Anforderungen, desto einfacher sind sie auch zu erfüllen. Ich sage aber immer auch, dass man soll eigentlich das tun, was es sinnvoll ist. Weil normalerweise, wenn wir sinnvoll Verpackung auslegen, sinnvoll heißt in dem Sinne, dass es die optimale Verpackung ist, dann werden auch die legalen Anforderungen erfüllt werden. Und natürlich kann ich nur sagen, genau deswegen ist es wichtig, Digitalisierung, weil wenn wir die digitalisieren, das kann für viele verschiedene Zwecke verwendet werden, wie zum Beispiel auch für die legalen Anforderungen zu erfüllen. Und je mehr wir diese Komplexität reduzieren, desto einfacher wird unser Job. Deswegen ist das Thema Standardisierung so wichtig. Und Kollaboration, natürlich je mehr wir zueinander abstimmen und die richtigen Materialien verwenden und die richtigen Verpackungskonzepte verwenden, wozu wir auch die Anforderungen von den anderen Akteuren wissen sollen müssen, dann werden wir auch automatisch eine Optimierung durchführen und dadurch auch die legalen Anforderungen erfüllen.
Wenn jetzt hier der eine oder andere dabei ist, der Interesse an dem Thema gefunden hat, aber sich so ein bisschen denkt, wir sind ein Logistikdienstleister, wir haben sehr, sehr viele Touchpoints mit der Industrie, das Thema Verpackung haben wir noch nicht so richtig auf der Uhr oder beispielsweise auf Industrieseite das Gefühl, da möchte ich gerne mithelfen, ich möchte da auch meine Meinung äußern, ich möchte da auch mich mit einbringen. Was gibt es für Möglichkeiten? Gibt es noch offene Plätze? Was sind die richtigen Foren, um sich einzubinden? Also für Zuhörende, die wirklich aktiv jetzt mitarbeiten wollen und da auch Einfluss haben wollen. Wie kann man Teil des Ganzen werden?
Ja, Boris, da laden wir als VDA und BVL natürlich herzlich zum Forum Automobillogistik ein, was ja
Steilvorlage.
Genau. Da trifft man sicherlich auch Kathi und mich, also nicht nur sicherlich, sondern zu 100%. Und ansonsten einfach melden, Kontakt aufnehmen über LinkedIn, uns anschreiben, dann kann man sicherlich bilateral noch sprechen.
Genau, also in Deutschland VDA, in Europa Odets und außerdem sowohl ich als auch Sascha sind wir in LinkedIn. Und wenn jemand uns anschreibt, dann bestimmt werden wir einen Weg finden, wie wir am besten die Themen integrieren können.
Hervorragend. So machen wir es. Ich lasse Links in den Shownotes und spätestens sehen wir uns dann in Dresden beim Forum Automobillogistik.
Sehr schön.
Kathi, Sascha, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die interessanten Insights und ich hoffe auf rege Zuschriften von Leuten, die Interesse haben, mit euch weiter an dem Thema zu arbeiten. Danke euch und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
So, das war der BVL-Podcast mit Katalin Elizondo-Oliaki von Bosch und Sascha Gröbel vom VDA. Ich hoffe, ihr habt so wie ich heute einiges dazugelernt und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.